Ja, ich lese als Predigttext aus dem Lukas-Evangelium im ersten Kapitel. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth. Zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Liebe Schwestern und Brüder, das ist nicht eine, sondern das ist die biblische Adventsgeschichte überhaupt. Ankündigung der Geburt Jesu. So ist sie fett in der Lutherbibel überschrieben. Eigentlich hätte ich sie natürlich in Latein lesen müssen. Nicht um zu testen, wer in welcher Schule war, sondern weil wir dann gleich hören könnten, aus diesem Stück Bibel stammt eins der meistgesungenen Lieder der Welt. Das berühmte Ave Maria aus der katholischen Liturgie. Diese Woche war es abends sogar im Fernsehen zu hören, bei Helene Fischer. Das Sternchen. Keine Angst, ich gucke das nicht. Zur besten. Also ich schalte das ZDF-Magazin an und da läuft es noch. Sie konnten es sich leisten, wo das Fernsehen inzwischen sehr streng geworden ist, über die Sendezeit rauszuschießen. Ave Maria, gegrüßet seist du, Maria. Diese ganz wichtige Botschaft. Und daraus ist nicht nur Musik geworden, Weltmusik, sondern die Maler haben diese Szene gemalt. Sie ist statistisch tatsächlich eins der meistgemalten Bildmotive der europäischen, der abendländischen Kunst. Sie kennen das. Maria sitzt da am Pult und liest Bibel. Und dann die Bibel oder die vier Evangelien, die wirklichen Maler schieben ihr schon unter, dass sie die Evangelien hat lesen können. Ein Buch hat sie am Pult, drei liegen daneben auf dem Schränkchen. Vier Bücher in einem christlichen Kontext meint natürlich immer erstmal die vier Evangelien. Also Maler und Künstler sind da kreativ. Maria liest und dann kommt der Engel in den Raum und spricht zu ihr. Und das ist immer neu dargestellt in jeder Kunstepoche. Und das kann man ja auch immer neu von anderen Seiten ansehen, weil man nie fertig wird damit, weil diese Geschichte mit uns nicht fertig wird. Das ist ja das Spannende am Bibellesen, dass nicht unbedingt wir es sind, die da sich mit einem alten Text was zu schaffen machen und drin herumwühlen, bis etwas rauskommt, sondern wir spüren, es quillt aus ihm hervor, aus diesem Text spricht Gott, der lebendige Gott, von sich aus zu uns. Es ist Gottes lebendiges Wort. Diese Geschichte fängt neu mit uns etwas an. Und damit tut sie genau das, was sie erzählt. Denn in ihr und mit ihr hat ja eine Sache neu angefangen. Und nicht irgendeine Sache, sondern die Jesusgeschichte. Theologen würden sagen, die Heilsgeschichte. In diesem Augenblick der Ankündigung, der Verkündigung, beginnt die Jesusgeschichte. So, es geht noch ein bisschen vorher los. Der Engel Gabriel im Himmel. Der Engel Gabriel, der Erzengel Gabriel, da gibt's ja eine ganze Siebenerschaft, Michael, Uriel, Raphael, Gabriel. Wird von Gott gesandt. Bei dem Wort Engel sehen wir natürlich um diese Jahreszeit gleich Bilder vor uns. Die sogenannten Engel, also diese Wesen mit Flügelchen und weißen Gewändern und süßen Kindergesichtern oder sexy Frauengesichtern mit blonden Locken. Und das alles ist ja auch ganz schön, aber hat mit der Bibel wenig zu tun. Denn da sind die Engel einfach nur Gottes Boten. Sie werden kaum beschrieben, es wird kaum gesagt, wie sie aussehen. Nichts soll uns davon ablenken, von dem, was sie zu sagen oder zu tun haben. Gott hat sie gesendet und nur dazu sind sie da, den Auftrag Gottes auszuführen. Das ist ihre Größe, vollkommen in dem aufzugehen, wozu Gott sie haben will. Gottes Wort dahin zu bringen, wo es hinkommen soll. Und das ist für alle, die nach Gottes Willen leben wollen, das ist für uns Christen, das ist für uns alle, finde ich, ein wunderbares Bild, eine wunderbare Vorstellung, ganz in dem aufgehen zu können, wozu Gott uns haben will. Gabriel. Gabriel wird nach Galiläa gesendet, in die Stadt Nazareth. Und das ist so ein bisschen wie bei Google Earth, wenn die Optik immer größer wird. Also der Bote kommt von ganz oben aus der Welt Gottes und sein Ziel wird immer deutlicher. Erst Galiläa, das Land Galiläa und dann die Stadt Nazareth. Und das klingt für uns alles ein bisschen heilig, Nazareth und Galiläa. Aber damals war das überhaupt nicht so. Die Leute, die dort wohnten, waren nicht so richtig kapitelfest im Glauben. In anderen Gegenden von Israel sagte man, da wohnt das Pack Galiläa der Heiden. So wird es uns überliefert also. Und genau dahin kommt der Engel Gottes. Wie so oft in der Bibel sucht sich Gott nicht die Leute, die sowieso schon fromm sind, sondern die es von sich überhaupt nicht denken, dass Gott mit ihnen irgendetwas anfangen könnte. Und der Engel kommt auch nicht zum Oberbürgermeister oder zum römischen Centurio, sondern zu einem Mädchen. Das heißt Mirjam. Wie viele damals, ein Allerweltsname, Mirjam. Später lateinisch Maria. Sie ist verlobt mit Josef, einem Zimmermann. Also Dach kaputt oder neuer Küchentisch gefällig, Holzarbeiten aller Art. Josef macht das. So war das damals. Er war, man weiß das sozialgeschichtlich, das waren Universalhandwerker. Also die machten dann auch noch mal, wenn die Mauer kaputt war unterm Dach, das ging auch noch. Die beiden sind verlobt, Josef und Maria. Und das heißt damals ziemlich klar, da ist noch nichts gelaufen. Maria war vielleicht so 12, 13, ein jüdisches Mädchen. Und dann war das so. Der Engel kam zu ihr herein und sprach, gegrüßet seist du, Ave Maria, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und sie erschrickt natürlich. Eine Engelsstimme, nie gehört. Was ist das? Der Engel platzt einfach in ihren Alltag, völlig unerwartet, nicht herbeigebetet, sie nicht vorbereitet. Das ist ein bisschen ungewöhnlich für uns Christen, weil wir es eigentlich anders haben oder auch anders lernen. Wir sagen, du musst Gott bitten, dass er in dein Leben kommt. Du musst bereit sein. Du musst dich darauf einstellen. Deshalb zum Beispiel feiern wir ja auch Gottesdienst. Treffen uns vorher zum Gebet. Bitten Gott, dass er da sein möge mit seinem Heiligen Geist. Deshalb singen wir im Advent, komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnaden ein. Also wir sagen, komm, wir erwarten dich, wir sind offen. Nix bei Maria in dieser Hinsicht. Kein Adventsfeeling. Wie übrigens so oft bei den ganz großen Gottesbegegnungen in der Bibel. Gott kommt, wenn wir überhaupt nicht damit rechnen. Mitten rein. Maria erschrickt. Fürchte dich nicht, muss der Engel sagen, damit sie ihm überhaupt zuhört oder nicht gar wegläuft. Fürchte dich nicht. Ich hatte im Studium einen Freund, Tore Thomasson, der ist jetzt Pfarrer in der norwegischen Kirche, und der meinte, das steht 365 Mal in der Bibel, für jeden Tag einmal, fürchte dich nicht. Ich weiß nicht so ganz, wo er das her hatte, ich habe es nie nachgezählt. Aber er hat schon recht, es steht sehr oft in der Bibel. Und wir können es jeden Tag gebrauchen, für uns ganz persönlich. Fürchte dich nicht, Maria, sagt der Engel. Und ich denke, hier können wir wirklich und sollen alle unseren eigenen Namen einsetzen. Fürchte dich nicht, Jürgen. Fürchte dich nicht, Eva. Fürchte dich nicht, Helmut. Und das machen wir jetzt einfach mal am Sonntagmittag und nehmen uns diese paar Sekunden. Ich halte den Mund und Sie lassen sich das mal auf dem Herzen zergehen. Wie sich das für Sie anhört, mit Ihrem Namen, wenn Sie es hören, lassen Sie es sich zusagen. Fürchte dich nicht. Das wäre jetzt sicher eine ganz eigene Predigt wert. Alleine dieses Thema, was macht uns Angst persönlich oder uns allen zusammen oder den Menschen draußen in Deutschland. Angst ist ein Thema im Moment. Es kommen viele Menschen in unser Land und viele andere sind verunsichert. Wie wird das werden? Schaffen wir das wirklich? Wie geht es weiter mit uns Christen, wenn wir einer immer größeren muslimischen Community gegenüberstehen? Und da ist Angst, ja, aber es wird auch Angst gemacht. Und es wird Angst instrumentalisiert und Angst geschürt, um politische Ziele durchzubringen. Angst ist eine unglaublich starke Energie, mit der man viel Schaden anrichten kann und mit der viel Schaden angerichtet wird. Warum verbreitet der IS diese Botschaften und diese Bilder? Warum sprengt er sich und andere Leute in die Luft? Um allen Angst zu machen, um die Welt mit Angst in den Griff zu kriegen. Und wie reagieren wir auf diese, ich sag mal einmal, wir europäische Länder? Wir reagieren ähnlich, wir bomben euch, wir zeigen euch, wer wir sind, wir machen Angst. Und, liebe Schwestern und Brüder, das kann es nicht sein, wir ahnen doch, das geht nicht gut. Wenn sich alle mit Angst in Schach halten wollen, wenn einer den anderen mit der Höhe der Angst besiegen will, und da haben wir eine so wichtige Aufgabe, selber für uns, es zu glauben, es zu hören und es zu verbreiten, Fürchte dich nicht. Es gibt einen anderen Weg. Vertrauen. Wir haben eine andere Basis. Du hast Gnade gefunden. Das ist es doch, was wir brauchen und was wir leben müssen, um atmen zu können, um in dieser Welt glaubwürdige Zeugen des Friedens zu sein. Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade gefunden, sagt der Engel zu ihr, und dann muss er ihr erstmal eine kleine Predigt halten. Das ist in der guten alten Lutherbibel noch alles fett gedruckt, was dann da kommt. Dann sagt er nämlich, wer ist der, den du empfängst? Wen wirst du zur Welt bringen? Jesus wird er heißen. Jesus, und ich denke, das wissen im Christustreff alle, Jesus heißt übersetzt, Gott hilft, Gott rettet. Und dann wird das hier noch ein bisschen weiter erklärt. Und das kann ich euch nur empfehlen. Das alles sollte man wissen, wenn man mal Auskunft geben muss, schnell in 5 Minuten. Wer ist denn Jesus? Wer ist denn dieser Jesus? Theologisch oder auch für mich. Groß wird er sein. Sohn des Höchsten. König auf dem Thron Davids über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Alles sehr feierliche, gewaltige Worte. Und darin ist alles das enthalten. Jesus, Gottes Sohn. Jesus, der Messias Israels. Das müssen wir wissen. Dieses Volk hat ihn erwartet als einen König, als einen Herrscher, der nun endlich die Dinge anders macht, als alle ihre Könige es jahrhundertelang gemacht haben und versucht haben, und manchen ist es ganz gut gelungen und viele haben die Katastrophen produziert, die sich zurzeit bei uns ganz ähnlich abspielen. Krieg, Flucht, Tod, Exil und so weiter. Und sie warten darauf, dass einer kommt und es endlich anders macht, der dieses Volk Israel sieht und der sie würdigt und ernst nimmt und sagt, ja, ihr seid Gottes Volk, aber ihr seid auch nicht alleine auf der Welt. Es gibt ein Nachbarvolk und es muss ein Herrscher sein, der alle Völker der Erde in einem friedlichen Reich zusammenbringt. Und ich habe mich sehr gefreut eben alleine über dieses kleine Zeichen. Es sind Menschen hier, es sind Leute hier aus so vielen Ländern. Und das ist doch unser Weg und unsere Chance als Christen, dass wir uns nicht abkapseln in irgendein Volk, in eine neue Nationalität, was für ein Irrsinn, sondern dass wir als Christen sagen, es geht nur mit allen Völkern zusammen. Gut, das hat der Engel gepredigt, wie gesagt, bei Luther alles fett gedruckt. Hat Maria das gehört? Vielleicht irgendwie akustisch, gerade noch akustisch, aber stellen wir uns mal vor, 12 Jahre alt, gerade verlobt. Womit hat der Engel angefangen? Du wirst schwanger werden. Und ich glaube, bei dieser Vokabel ist sie dann ausgestiegen. Das hat sie mehr als alles andere beschäftigt, wer da geboren wird in ihr, wie groß und welcher Königssohn. So reagiert sie nämlich später. Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Wie kommt die Jungfrau zum Kind? Der Spruch ist ja immer noch eingegangen in unsere Alltagssprache. Ich würde sagen, es ist alles aus der Bibel. Na, wir hören manchmal so Sprüche irgendwo auf der Straße, die Bibel lässt grüßen und wir Christen sollten es wissen. Wie kommt die Jungfrau zum Kind? Und damit kommen wir zu einem aufregenden Thema hier in diesem Text. Ich habe Ihnen ja gesagt, es ist nicht irgendeine Geschichte, es ist die Adventsgeschichte. Wie ist das mit der Jungfrauengeburt? Jetzt könnten wir uns streiten mit katholischer Theologie, mit einigen katholischen Schwestern und Brüdern, die sagen nämlich, Maria war Jungfrau und ist es auch immer geblieben. Nicht alle Katholiken, aber einige sagen das so. Maria, die ewige Jungfrau. Sie hat zwar den Josef geheiratet, aber die Ehe wurde nie vollzogen. Die Geschwister Jesu, von denen später das Evangelium auch erzählt, waren halt aus Josefs erster Ehe. Die Frau ist dann gestorben, weiß man alles nicht, steht nicht in der Bibel, aber so kriegt man das dann hin. Maria ist als Jungfrau in den Himmel gegangen. Wieso sie das dann zu einem Leitbild einer heiligen Familie machen können, wo sie doch von einer Familie erwarten, dass die Ehe im Mittelpunkt steht und eine katholische Ehe ist nur eine vollzogene Ehe und das Sakrament passiert nicht in der Kirche, wenn der Priester segnet, sondern das Sakrament passiert da, wo sie zusammenkommen. Also das mit der Theologie, das ist immer alles nicht so ganz einfach. So. Das ist die eine Streitlinie, die immerwährende Jungfrau. Ich glaube es nicht. Die andere Streitlinie ist die in der Theologie oder auch Atheisten gegenüber. Die sagen nämlich, Jungfrauengeburt, das ist doch biologisch völliger Unsinn. Das gibt es bei irgendwelchen Seesternen oder so. Aber bei unserem Grad von Differenziertheit, Jungfrauengeburt, also das kann vielleicht symbolisch gemeint sein. So wie das von etlichen anderen Figuren in der Antike und zur Zeit Jesu auch erzählt wurde. Die sind dem Gott aus dem Kopf gesprungen oder sowas. Und hat man da nicht das Zitat des Propheten Jesaja? Eine junge Frau wird schwanger werden, später ein bisschen falsch übersetzt, ganz einfach. Und der Apostel Paulus übrigens, der im Jahr 40 nach Christus, als er an die Galater schrieb, ein bisschen vor der Entstehung der Evangelien, auch noch nichts von Jungfrauengeburt gewusst hat oder jedenfalls hat er davon nichts geschrieben. Galater 4,4, Gott sandte seinen Sohn von einem Weibe geboren, dem Gesetz untertan. Das hört sich doch sehr so an wie normal. Was ist gemeint? Lukas, Jungfrauengeburt. Lukas meint eindeutig, Jesus ist Gottes Sohn. Und Gott ist der Vater Jesu und Maria ist seine Mutter. Und Gott ist selbstverständlich dazu in der Lage, einen Menschen zur Welt kommen zu lassen, ganz anders als alle anderen Menschen zur Welt gekommen sind. Von einer Frau, die vorher mit keinem Mann geschlafen hat. Gott, der die ganze Welt geschaffen hat, der alles, was lebt, geschaffen hat, nur durch sein Wort, Sie erinnern sich sicher, am Anfang der Bibel, Schöpfungsgeschichte, Gott sprach und es passierte. Wie sollte Gott nicht durch ein Wunder den Menschen Jesus auf diese Weise ins Leben gebracht haben? Und dazu brauchte er keinen Josef. Das soll es heißen. Und das glaube ich, ehrlich gesagt, auch. So, wie wir es Sonntag für Sonntag in der Elisabethkirche und an vielen Orten im Glaubensbekenntnis sprechen. Geboren von der Jungfrau Maria. Das heißt aber nun nicht, dass nicht jedes andere Kind, das auf der Welt geboren wird und das auf natürliche Weise gezeugt wird, genau so ein Wunder ist. Und zwar genau so ein Wunder, eins zu eins. Und dass es genau so der besonderen Schöpferkraft Gottes bedarf. Und dass es genau seinem Willen entsprechen muss. Und dass nicht die anderen Kinder irgendwie biologisch bei Nacht und Nebel ohne Gottes Wissen zustande kommen. Das heißt es nicht, sondern für jede und jeden von uns war genauso viel Heiliger Geist nötig wie für die Jungfrauengeburt Jesu. Und es heißt etwas Zweites nicht, dass wenn wir zur Jungfrauengeburt Ja sagen, dass menschliche Sexualität in irgendeiner Weise herabgesetzt werden dürfte. So haben es die Kirchen und die Christen ja leider lange und breit genug getan und tun es immer noch. Erklären Sexualität, diese wunderbare Schöpfungsgabe, diesen starken Lebensimpuls mit allem, was an Zauber dahinter steckt und darin steckt für uns, mit allem natürlich, was auch an Schmerzhaften damit verbunden sein kann, erklären diesen Lebensimpuls für, naja, nicht ganz so sauber. Ein bisschen mehr in der Nähe der Sünde zu verorten. Also wenn einer richtig heilig zur Welt kommen muss, geht das nur als Jungfrauengeboren. Das andere ist, und so ist es nicht gemeint. Es ist anders. Jesus ist anders zur Welt gekommen, weil Gott Gott ist. Und weil Gott machen kann, was er will und weil er das zu seiner Ehre und zur Ehre Jesu machen wollte. Und Sexualität wird damit aber auch keinen Millimeter herabgesetzt. Und das hat die Maria, weil sie in dem Augenblick, als der Engel sagt, du, der Heilige Geist wird über dich kommen, da sagen ja viele Theologen, in dem Augenblick kommt der Heilige Geist über Maria. Nicht erst eine Stunde später, sondern da empfängt sie Jesus durch den Heiligen Geist. Die alten Maler setzen ihr dann so ein Täubchen auf den Kopf, der pickt ganz leicht. Und das meint, schön, ne? Diese hilflose Bildhaftigkeit, die aber doch so zauberhaft ist. Wenn's funkt, pickt mich ein Vögelchen. Der Heilige Geist kommt in diesem Augenblick und deshalb hat sie alles kapiert, die vorher zweimal fragen musste. Hilfe, wie kann das sein? Und dann sagt sie den schönen Satz, mir geschehe, wie du gesagt hast. Gott, wenn ich es kurz und drastisch sagen soll, was wir ja sowieso von Gott nicht glauben, Gott vergewaltigt niemanden. Gott tut nicht etwas an Maria, was sie nicht will, sondern er achtet sie ganz hoch und wartet auf dieses Einverständnis. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Maria sagt ja dazu, dass sie empfängt. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und das ist ein schöner Satz für die nächsten Wochen noch im Advent, den wir mitnehmen können als eine geistliche Übung. Ein Satz, der, finde ich, auf die erste Seite unseres Glaubensvokabelheftes geschrieben werden muss. Manche führen das ja vielleicht. Welche Glaubenssätze sind für mich ganz wichtig? Und ich plädiere, dieser Satz muss auf die Seite 1. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Weil wir immer wieder davor stehen, dass uns etwas geschieht oder dass Gott in unser Leben hineinwirkt, womit wir gar nicht rechnen. Etwas sehr Schönes ändert mein Leben, kommt, es geschieht mir etwas Tolles, ich freue mich und bin dankbar. Und auch dann ist es gut, Gott zu sagen, mir geschehe, wie du gesagt hast. Auch das Schöne und gerade das Schöne will ja angenommen sein. Und erst recht natürlich das andere, was uns aus der Bahn haut und was eine Krise in unserem Leben ausmacht und was uns stürzen lässt und wo wir Gott nicht begreifen und dann trotzdem zu diesem Satz finden, mir geschehe, wie du gesagt hast, Gott, auch das Schwere nehme ich und dann spüre ich, ich bin getragen und ein Wärmestrom der Kraft Gottes nimmt mich mit und ich falle eben nicht, sondern mein Leben hat eine Verheißung. Nehmen wir diesen Satz mit als Adventsübung. Und dann kann uns passieren, und jetzt komme ich noch mal eben auf die Katholiken zu sprechen, nicht weil ich so geschimpft habe auf sie und jetzt was gut machen müsste, sondern weil ich das eine super Idee finde aus der katholischen Kirche. Die sagen nämlich, die Maria, das sind wir, wir alle, wir als Gemeinde, wir als Christen. Die Kirche, die Mutterkirche ist Maria oder Maria ist die Mutterkirche, das ist unsere Symbolfigur. Und wir empfangen Jesus neu und in uns will er wachsen und will groß werden und will in uns und durch uns in die Welt gebracht werden, wenn wir Ja sagen zu ihm. Dann dürfen wir mit Jesus auf die Welt bringen. Wir, Du bist Maria, so könnte man sagen und die Predigt damit enden. Du bist Maria. Amen.